Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Wir sind heute in Wolfsburg in der Konzernzentrale bei VW und wollen da ein bisschen in die Zukunft blicken und was VW denn so alles vorhat für uns Autofahrer. Und da gibt's einiges. Und wir wollen darüber sprechen, wie man das dann am Ende vielleicht sogar noch attraktiv verpackt. Wir sind nämlich hier bei Designchef Andreas Mint zu Gast. Hallo. Wieder einmal. Wir haben dich damals vor, ich glaube, knapp 5 Jahren war das.
So lange ist das her.
Für Folge 18. Also wenn ihr reinhören wollt, ich pack's euch auch in die Shownotes. Für Folge 18 schon mal.
Wo sind wir jetzt?
Jetzt sind wir bei, das wird Folge 197 werden, glaube ich. Also, ja.
Und damals haben warst sehr fleißig in der Zeit.
Ich versuche es. Über viel gesprochen, über deinen VW Käfer, über Design und noch viel mehr. Und das wollen wir heute einfach mal fortsetzen. Und jetzt nicht mehr aus der Audi-Brille und der Zwischenzeit nicht mehr Bentley, sondern heute VW. Genau. Deswegen schön, dass wir da sein dürfen. Ja. Und kannst du dich wie jeder unserer Gäste auch einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du bisher gemacht hast?
Ja, also erstmal vielen Dank. Mein Name ist Andreas Mint. Ich bin Autodesigner. Ich habe in Pforzheim studiert, Autodesign. Und sag mal, ich fange damit an, wo fing meine Leidenschaft an? Mein Vater ist leider schon verstorben, aber als er noch lebte, ist er mit mir mal ins Kino gegangen. Ja, das war hier in Wolfsburg. Da war ich 5 Jahre alt. Also mein Vater war vorher bei GM, auch Autodesigner, ist dann zu Volkswagen gewechselt. Mhm. Und ich selber war 5 Jahre alt, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und da ist er mit mir ins Kino gegangen. Ja, und das war ein Herbie-Film. Also da war ich zum ersten Mal im Kino überhaupt und da habe ich einen Herbie-Film gesehen. Und zufällig steht jetzt hier auch noch so ein Modell davon auf dem Tisch. Aber das war wirklich der Punkt, wo ich gedacht habe, das ist ja fantastisch. Also ich habe Volkswagen lieben gelernt in dem Moment, Autos überhaupt. Und da fährt er auf die Hinterreifen los, ist eigentlich der Underdog, aber gewinnt gegen alle Ferraris in der Welt. Das ist so, das fand ich so toll als Kind, das hat mich so geprägt, dass ich das glaube, bis heute noch diese, dieser Zündfunke, der ist damals einfach gekommen und das habe ich bis heute im Herzen. Und deshalb macht mir mein Job jetzt total viel Spaß. Jetzt sitze ich hier und darf Volkswagen gestalten, ne, mit diesem Hintergrund. So, da ist aber in der Zwischenzeit noch viel passiert. Ich war, nachdem ich hier aufgewachsen bin in Wolfsburg, bin ich dann nach Pforzheim gegangen, also in
Schwabenland. Von der einen wunderschönen Stadt in meine Heimatstadt, die auch nicht schön ist.
Die ist ja mal ausgebombt worden im Zweiten Weltkrieg und da gibt es eine Städtepartnerschaft nach Coventry. Ja. Diese Stadt hatte das gleiche Schicksal und deshalb gab es dort einen Austausch. Da gibt es auch eine Designschule in beiden Städten und ich habe dort damals einen Austausch gemacht und es war auch eine ganz tolle Erfahrung und auch eine schöne Brücke zwischen den Schicksalen beider Städte. Ne, und so in Pforzheim zu studieren, ich fand es toll. Ich finde die Stadt auch interessant, hat ein tolles Umfeld. Ich weiß, die hat dann, dieses Schicksal führte dazu, dass es vielleicht nicht ganz so schön ist, aber diese Tallage mit den Flüssen und so, es ist schon auch schön. Also man muss das entdecken, aber es kann auch sehr schön sein.
Es erschließt sich nicht sofort vielleicht.
Das war jetzt schon ganz viel Inhalt, aber können wir doch mal einmal zurückgehen auf deinen Vater, weil das war ja dann sehr, sehr prägend, das hast du ja selber geschildert. Was ist das Gespräch über Design, was dir am meisten hängen geblieben ist?
Also wir haben natürlich viel darüber gesprochen, über Autos und auch über das Design. Und ich hatte von jungen Jahren an schon jemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte. Das war natürlich ein Riesenvorteil. Und ich wusste, dass das ein Beruf ist, dass es das gibt in der Welt. Ja, und das war für mich natürlich ein Riesenvorteil. Und ich war dann sofort angezündet. Ich wollte das auch machen. Ne? Autos malen war für mich das Allergrößte. Wenn alle Kinder rausgegangen sind zum Fußballspielen, dann wollte ich Autos malen. Ja, und ich war also wirklich da total angezündet. Und habe das mit viel Freude gemacht. Ne?
Gibt es irgendwas, wo du sagst, dass in Sachen Design, was das, was du von deinem Vater da mitgenommen hast, gibt es irgendwas, wo du sagst, das hat er auch so gemacht?
Ja, bestimmt ganz viel. Also er hatte so unterbewusst, ne, hat er mir viel mitgegeben, würde ich auf jeden Fall sagen. Also Sachen mal auszuprobieren, Experimente zu machen, effiziente Autos zu machen, da war er ein großer Fan davon. Also Autos, die sehr sicher sind und sehr sparsam sind auch. Ne, da hat er früh dann immer mit experimentellen Konzepten gezeichnet und das hat mich natürlich auch ein bisschen geprägt, muss ich sagen, ne? Und auch Sicherheit von Fahrzeugen, da war auch hinterher, das war ihm auch sehr wichtig und auch das hat mich geprägt, ne? Das ist wirklich was, wo man viel Verantwortung trägt, wenn man in der Industrie arbeitet und wenn man ein Auto gestaltet, von außen, von innen, da gibt es ja so Sachen wie Fußgängerschutz oder auch Dinge im Interieur, wo Autos dann tatsächlich sicherer werden können durch eine Gestaltung. Mhm. Ne, wir haben zum Beispiel die Türgriffe, die entweder versenkt sind oder es sind richtige physische Türgriffe, die ich aufreißen kann, falls ich mal einen Notfall habe. Also da haben Designer schon auch eine Verantwortung und ich glaube, das war was, was mein Vater mir mitgegeben hat.
Ist das dann das, was du als deinen eigenen Design-Kompass beschreiben würdest?
Würde ich schon sagen, ja. Ja, da sind viele Werte drin versteckt, die ich wichtig erachte, auch heute noch. Also, dass man wirklich eine Verantwortung hat gegenüber Kunden, gegenüber Nutzern, außerhalb des Fahrzeuges, innerhalb, dass man auch eine Verantwortung hat gegenüber Leuten, die hier arbeiten in der Produktion. Ich habe ja gesagt, ich bin hier aufgewachsen, ich kenne viele, die in der Produktion arbeiten, auch in der Nachbarschaft habe ich da Leute, mit denen ich ab und zu rede und dadurch weiß ich natürlich viel, was hier passiert, wieso die Stimmung ist und da fühle ich auch, dass wir hier viel Verantwortung dafür haben. Wenn wir also ein positives, optimistisches, tolles Design machen, was die Leute alle toll finden, dann hat das einen Effekt auf die ganze Region. Mhm. Und dessen muss man sich auch mal bewusst machen. Ne? Also das ist nicht nur für einen selber macht man das, sondern ich glaube auch für alle, die hier sind, ne? Und damit auch die davon leben. Und das sind ja nicht nur viele Leute hier in Wolfsburg, sondern das ist ja überall verteilt in Deutschland, Europa oder auch bis nach China geht das, ne? Oder Amerika. Mhm.
Michael Mauer hatten wir auch kürzlich im Podcast, ich glaube, das war Ende letzten Jahres.
Ja.
Der meinte dann irgendwann, dass man sich als Designer auch zurücknehmen können muss und nicht sein eigenes Ding, was man jetzt vielleicht gerne hätte, was man vielleicht auch schön findet oder toll findet, durchzieht. Fällt dir sowas leicht oder eher schwer?
Ja, das ist eine gute Frage und das fällt mir eigentlich ehrlich gesagt relativ leicht, weil ich bin der Meinung, dass man immer analysieren muss, was machen wir da überhaupt? Ne? Mhm. Wofür ist die Marke da? Was erwartet der Kunde von uns? Was ist das für ein Kunde? Was will der gerne? Das bin nicht immer nur ich. Ne? Das sind wirklich andere Leute. Mhm. Da gibt es ja diesen Spruch, dass der Wurm den Fischen schmecken soll, nicht dem Angler. Ne? Und das finde ich was ganz Wahres dran. Ne? Ich will ja keine Würmer essen, ich will Fische essen. Ne? Das heißt, das ist genau das, was ich tun muss. Ich muss auch mal schauen, was erwarten denn die Leute? Ne? Was für Bedürfnisse haben sie? Ne? Wir haben ja Designwerte entwickelt hier, Stabilität, Sympathie und Secret Source, also die Begeisterung nennen wir das. Und ich glaube, Stabilität ist so ein Thema, das aktuell sehr wichtig ist in der Gesellschaft, weil wir sehen ja viele Kriege oder Unsicherheiten oder Inflation oder Leute werden arbeitslos. Ich glaube, in so Zeiten muss man tatsächlich stabiles Design machen. Ich glaube, das wird wirklich sag ich mal, auch gewünscht oder gefordert. Das ist genau das, wo wir auch ein bisschen Hoffnung geben können. Und das ist unsere Rolle als Designer. Mhm. Das finde ich sehr stark.
Du hast ja bei Audi Quattro quasi in eine neue Zeit übertragen, neu gestaltet. Ja. Hier bei VW, bevor du gekommen bist, hat es auch viel Kritik gegeben.
Ja.
Sind Dinge nicht so ans Laufen gekommen, wie man gehofft hat. Was ist aktuell die Identitätsbasis, auf der du aufbaust und wie entwickelst du die weiter?
Ja, vielleicht mal kurz beschrieben die Situation, die wir bisher hatten. Ne? Wir hatten ja durch die Geschichte von Volkswagen Höhen und Tiefen. Und da gab es auch mal eine Tiefe, ne? Das Dieselthema nennt man das. Ne? Und das war Volkswagen in dem Moment ins Herz getroffen. Ne? Weil wenn man sympathisch sein will und verbunden sein will mit seinen Kunden und alles tut für seine Kunden, dann ist das ein großes Problem. Das heißt, das müssen wir jetzt reparieren. Das müssen wir neu und anders machen. Und ich glaube, in der Zeit danach hatte man das Gefühl, bei Volkswagen alles umdrehen zu wollen und davon ganz weit weg zu wollen. Also von dem Verbrenner zum Elektroauto. Und ich glaube, im Nachhinein wird das eine ganz wichtige Zeit sogar sein. Also eine, in der es einen Umbruch gab, viel schneller, als das sonst passiert wäre bei Volkswagen. Und vielleicht schaut man mal in der Zukunft auf diesen Moment anders, als wir das jetzt tun. Und zwar, dass das wirklich notwendig war, um was Neues zu machen. Und dann hat man Elektroautos entwickelt für die sogenannten Early Adapter. Ja, das sind ja die Leute, die zum allerersten Mal was Neues ausprobieren, also Elektromobilität. Und da sagt man immer in der Marktforschung, das seien 8% der Leute und danach kommt der Mainstream. So, und diese 8% Zeit, die ist jetzt vorbei. Jetzt sind wir im Mainstream. Jetzt machen wir also Elektroautos für jeden. Ne, für jeden in der Gesellschaft, speziell hier in Deutschland. Das heißt, das muss dann auch jedem gefallen. Und da muss man genau hinschauen. Ja, Marktforschung analysieren, meiner Meinung nach, und genau das Richtige tun. Und das tun wir jetzt. Und darauf fokussieren wir uns. Und das erste Feedback, das wir daher bekommen, ist sehr positiv. Das sieht man beim ID1 zum Beispiel. Ne? Mhm. Wenn man sich die Kommentarspalten durchliest auf Social Media, dann hat er eine gute Wirkung für uns. Ne? Und das, was ich vorher beschrieben habe, diese Werte, für die wir stehen, also Sympathie, Stabilität und das Besondere, das können wir wirklich damit sehr gut entwickeln. Das ist ein gutes, sag mal, wie so eine Art Leuchtturm für mich, um in diese Zukunft zu fahren.
Verstehe. Also der ID1, wir hatten den ja auch auf YouTube, auf dem Schwesterkanal von AMS direkt dann, der lief ja auch in den Trends und alles. Der war, sehen wir auch in den Kommentaren, mega beliebt.
Ja.
Aber aus der Idee heraus ist man dann bei der ersten ID-Generation einfach zu weit gesprungen. Und vor allem auf der Frage hin, wenn ich mir dann Tesla anschaue, die ja auch Early Adopter ansprechen und noch viel vorher ansprachen.
Ja.
Das, wenn ich mit Designern rede, heißt oft, das ist in gewisser Weise ein Nicht-Design, weil das keine, eben gar nichts mitbringt, so an dem Sinn.
Ja. Also,
wie geht das zusammen?
Ich sag mal so, das Tesla-Design ist jetzt auch ein paar Tage älter schon. Also das originale, ich sag mal, Model S-Design ist ja das ursprüngliche Tesla-Design. Dann sind Model 3, Model Y und so, die sind ja davon abgewandelt worden. Das ist ja wie, als ob ich das morphen würde in was anderes. Mhm. Also da ist wirklich nicht viel passiert, sag ich mal. Aber es war schon ein populäres Design. Also die Leute haben sich schon damit identifiziert, meine ich. Speziell in den Anfangstagen. Nur jetzt muss man da natürlich auch Schritte machen. Ne? Das ist ganz klar. Weil
ich meine, gerade weil du das Model S ansprichst, das Model S hat ja in der ersten Ausbaustufe noch so ein Kühlergrill-Emblem vorne drin, also so eine schwarze Platte, die da halt dann schwarz war, aber für nix.
Ja,
damit sie aussieht wie anderen. Also deswegen nicht, meinte ich mit Nicht-Design, um eben keine Early-Adopter-Modes irgendwie zu aktivieren, sondern so mit, nein, wir schwimmen mit, das ist alles easy, alles so wie vorher, merkt man gar nicht, ist nur leiser.
Ja, stimmt, da ist was dran, aber es war trotzdem damals, als es rauskam, schon ein modernes Design, also mit den ausgeprägten Kotflügeln.
Ja.
Der Franz von Holzhausen war ja auch mal ein ehemaliger Kollege von mir hier, der hat ja auch mal hier in Wolfsburg gearbeitet, ist ja auch interessant. Und das, was er da gemacht hat, war schon in der Anfangszeit, sag mal, ein vernünftiges, populäres Auto. Es war aber auch sehr modern, das schon. Mhm. Ne? Der hatte moderne Elemente, gerade im Interieur auch, war er sehr modern, muss man sagen.
Ja, klar.
Also da hat er wirklich, sag ich mal, auch ein Vorbild gegeben für viele in der Industrie, die Interieurs mal zu reduzieren, ne? Weil das gerade die Software stand ja da im Mittelpunkt und der eine Rechner, an dem alles angeschlossen war, ein Bildschirm dazu, und das war ja, sag ich mal, eine neue Denkweise, die schon Early Adapter oder Techies, sag ich mal so, angesprochen hat. Das glaube ich schon. Speziell im Interieur ist das eher wahr als im Exterieur. Das stimmt schon mit dem Kühlergrill und so weiter. Ja, aber das sind immer so Dinge, ja, die im Laufe der Jahre immer mal so kommen und gehen. Ne? Volkswagen hatte ja auch mal so eine Zeit. Volkswagen hatte ja auch nie Kühlergrills, ne? So wie durch den Heckmotor, da gab es den VW 411, 412. Mhm. Ja, der hatte ja auch, sag ich mal, Versuche, da so eine Brücke zu bauen.
Mhm. Ja, verstehe. Okay.
Jetzt beschäftigen wir uns ja schon viele Jahre, fast 10 Jahre, sage ich mal, intensiv mit Elektroautos. Und wir haben uns von Anfang an immer alle die Frage gestellt, müssen die jetzt anders aussehen als die Verbrennerautos? Müssen die genauso aussehen?
Ja.
So, jetzt 10 Jahre später, und es hat ja jetzt auch ein paar Modelle gegeben, die überhaupt nicht funktioniert haben.
Genau.
Mercedes EQE, EQS zum Beispiel.
Richtig,
Wie fällt dein Fazit aus?
Ja, das ist ganz einfach für mich. Ne? Ich habe damals schon empfunden, von Anfang an, dass bestimmte Dinge nur ein Hype sind. Ja, es wurden bestimmte Dinge gehypt von Leuten, die eigentlich, sag mal, wenig Ahnung von der Materie hatten. Ne? Ich will da ein Beispiel geben. Ein Elektroauto hat keinen Verbrennermotor, sondern einen kleinen Elektromotor, also brauche ich auch keine Haube. Ich mache die Haube ganz kurz und ich mache eine ganz lange Frontscheibe. Eine schräge, ganz schräge lange Frontscheibe. Das war das Denken vor 10 Jahren, oder sagen wir 8, 7 Jahren.
Mhm.
Das war das Denken so, ne? Kurze Hauben, lange Frontscheiben. Was dabei passiert ist, man bekommt da drunter, unter der langen Frontscheibe, eine sehr tiefe Schalltafel, die ist sehr lang und tief. Wenn jetzt die Sonne scheint draußen, dann wirkt das wie ein Backofen. Ja, und das Auto erhitzt sich sehr schnell. Und das ist ein riesen Nachteil, weil ich habe ja begrenzte Energie in dem Fahrzeug. Das heißt, ich muss das runterkühlen mit der Energie, die ich eigentlich zum Fahren haben will. Und das ist gar kein Vorteil, sondern eher ein Nachteil. Ne? Diese Denkweise, die man hatte am Anfang, führte eigentlich zu Nachteilen und nicht zu Vorteilen. So, und diese Dinge musste man jetzt lernen über die Jahre. Und das passiert ständig und immer wieder. Das ist im Bedienkonzept gibt es da Fehler, die man gemacht hat, im, sag mal, in der Bildschirmlandschaft, die man so sieht in Fahrzeugen. Da gibt es auch Hypes, nicht Trends, sondern ich sage Hypes dazu, weil da manchmal Dinge gemacht werden, die nicht richtig hinterfragt werden. Alle schreien nach irgendwas, keiner fragt, ist es richtig oder falsch, sondern man macht es einfach. Und so hatten wir so eine Bildschirmflut in den chinesischen Autos noch vor 5 Jahren. Das wird völlig zurückgedreht gerade. Ne? Mhm. Und das ist wirklich interessant, wie man manchmal sein Schiff auch durch diesen Sturm fahren muss, damit man nicht die falschen Dinge tut. Mhm. Das ist sehr verleitend, das zu machen. Ne? Und ich glaube, das hat man beim Elektroauto in den Anfangsjahren gemacht. So, und jetzt sind wir einen Schritt weiter und haben viel gelernt dabei. Und ich will nur mal kurz sagen, was der Vorteil ist von einem Elektroauto für einen Designer. Das ist eigentlich, brauche ich ja eine große Batterie drin. Das heißt, ein langer Radstand. Dann brauche ich eine gewisse Breite, also die Autos werden breiter dadurch, das ist auch gut fürs Design, das sieht gut aus. Also das kommt aber aus der technischen Bedingung, dass ich jetzt eine große Batterie da drin haben will. Dadurch werden die Überhänge kürzer, die Räder werden größer für besseren Rollwiderstand und als Ergebnis bekomme ich zwar ein höheres Auto, aber insgesamt die Proportion wird besser. Mhm. Ne? Und das ist schon eine tolle Sache. Und im Interieur haben wir dann die Vorteile, dass wir dann keine Mittelkonsolen, keine Getriebetunnel mehr haben und so weiter. Das können wir immer völlig anders gestalten. Und da sind viele Vorteile drin. Und das tun wir auch. Diese Dinge nutzen wir. Aber bestimmte andere Dinge, die so ein Hype waren, das machen wir nicht mehr. Mhm. Ne?
Aber was macht ihr dann jetzt anders? Also sehen dann Autos wieder normal aus? Das oft heißt ja dann irgendwie, die E-Autos sind seelenlos oder also, wenn man das dann böse nennen will. Weil so eine gewisse Markanz fehlt, weil Ecken fehlen. Wir haben EQS, EQE angesprochen. Auch ein ID3, das ist eigentlich das kantigste Auto, das wir je gesehen haben.
Ja, also da habe ich ja auch eine starke Meinung dazu. Ich glaube, wir müssen viel mehr Charakter in die Autos reinbringen und wir müssen den Charakter ableiten von unserer Identität, von der Volkswagen-Identität. Mhm. Und wenn ich das ganz sauber mache, ganz konsequent, dann schaue ich auch nicht mehr rechts und links, sondern gucke ich nur noch geradeaus und fokussiere mich auf mich selbst. Das beste Beispiel für mich sind immer so manchmal Markenvergleich im Konzern. Ja, der Porsche ist der schnellste von allen, der Lamborghini ist der aggressivste von allen, der Cupra ist der coolste von allen. Und was sind wir? Wir sind das nicht. Ne? Wir sind nicht die schnellsten. Wir sind auch nicht die aggressivsten, sondern wir haben die Chance, die sympathischsten zu sein. Das ist unsere Chance. Wenn wir das richtig machen, dann hast du eigentlich ein tolles Auto da, was du denn der Skoda? Gerne fährst. Der ist auch noch was anderes. Der ist der cleverste, wenn man so will.
Okay, weil für mich wäre der VW so vom Gefühl so der gefährlichste, der ist schon okay. Also das klingt sehr despektierlich, ist gar nicht so meint, aber ist schon recht.
Ja, ganz also genau.
Schon in Ordnung, aber jetzt nichts Verrücktes, nichts Außergewöhnliches, nicht. Der will nämlich eben gar nicht in irgendeine Nische, sondern der ist in der Mitte von allen Nischen.
Ja, also ich beschreibe das auch mal von der anderen Seite. Wenn man mal analysiert den goldenen Schnitt und Volkswagen, also ich nehme mal den Käfer und projiziere den goldenen Schnitt auf die Flanke, dann sehe ich, also das ist zum Beispiel der Leonardo-Mensch, ja, im Kreis, der ist ja ganz berühmt, der hat den Bauchnabel von dem, ist genau in einem goldenen Schnitt und zwar ist das 3/5 zu 2/5, das ist die Aufteilung vom goldenen Schnitt und exakt das gleiche Maß hat ein VW Käfer. In der Brüstung. Also wenn ich die Brüstung mir anschaue, zum Rest, zur Tür, zum Dach, ist genau der goldene Schnitt.
Weil er hier so steht, müssen wir mal gucken.
Ja, das kann ich. Ich habe das mal gemacht auf Photoshop. Ich habe das mal überlagert und bin selber mal drauf gekommen, dass es wirklich wahr ist. Also das ist keine Geschichte. Das ist wirklich tatsächlich so. Also muss ich vom Boden bis zum Dach und dann ist die Brüstungslinie, ne, diesen Knick da, also nicht wo das Gummi ist, sondern ein bisschen tiefer, da wo der Knick ist, da ist der goldene Schnitt. Und Menschen empfinden das als das Schönste überhaupt. Also deshalb auch der Leonardo da Vinci hat das ja auch rausgefunden, dass der Bauchnabel genau das ist. Der ist genau der goldene Schnitt. Ja, bei manchen Menschen trifft das, bei manchen nicht so sehr. Aber das ist halt eben das, was man empfindet als die angenehmste Proportion. Und das muss ein VW haben. Das muss er
haben. Das heißt, auch ein ID2, wenn er dann auf den Markt kommt, funktioniert auch nach den Regeln des goldenen Schnittes?
Ja, ja, in vielen Punkten ja.
Okay.
Ja, also es kann immer wieder arbeiten wir daran, immer wieder sagen wir, wenn manche Verhältnisse so 1:1 sind, sagen wir, das stimmt nicht. Das muss immer 2/5, 3/5 sein. Mhm. Und ich gebe mal ein anderes Beispiel. Ein Audi TT war das nicht, ja, der war, weil du doch das angesprochen hast, ne? Ein Audi TT war 1/3 Dach und 2/3 Tür. Der hat das mit Absicht verdreht, damit er eben sehr sportlich wirkt. Ne? Und das hat er auch geschafft. Und das ist, finde ich, das Tolle, wenn man damit spielt, kann man ja auch mit Absicht nicht den goldenen Schnitt treffen. Ne? Mit Absicht. Und dann bekommt man sportliche Autos zum Beispiel. Oder was auch immer. Mhm. Ne? Ich sage jetzt das Positive, es kann man auch negativ machen. Es gibt manche Autos, wo ich manche Dinge entdecke, die nicht genau treffen und dann gibt es ein Problem.
Du hast gerade die Historie des Markenbewusstseins angesprochen. Der ID2 arbeitet jetzt bewusst mit Golf-Elementen. Ja. Wenn man da als Designchef dann davor steht, fürchtet man dann eher die Kritik, dass man, so war es in der Vergangenheit beim Golf, zu einfallslos ist?
Ja.
Oder ist das in Zeiten wie heute eher mutig, wo wir von Hunderten von neuen Automarken geflutet werden?
Ja, ganz genau. Ich glaube sogar, das ist unsere Chance, uns darauf zu berufen. Aber ich sage immer, lass uns unsere Werte wiederholen. Also die Werte, die wir haben, sind eigentlich unser Gut. Ne? Und das, was der Heilige Gral, den wir beschützen müssen. Aber nicht die formalen Details, die es da gibt. Die nicht. Die müssen wir immer wieder neu machen. Aber die müssen sich beziehen auf die Werte. Die Werte sind in Ordnung. Aber die Details, die Elemente, die Designelemente, die dürfen immer wieder neu sein. Weil sonst würde ich auf der Stelle treten. Das darf ich nicht. Da habe ich auch keine Angst davor, aber trotzdem als Designer muss man immer neue Lösungen suchen und finden. Wenn man das nicht tut, tritt man auf der Stelle und wird rechts und links überholt. Man muss immer auf der Suche nach was Neuem sein. Ne?
Aber trotzdem gibt es da immer wieder diese Elemente, den Hofmeisterknick, die Cäsar, der im Golf. Ja. Also wieso? Also ich glaube, wenn man sich jetzt nicht intensiv mit Design beschäftigt, dann sieht man Golf und dann sieht man das nicht, dass der da diese C-Säule hat. Also, du wirst das seit vielen Jahren, Jahrzehnten sehen, aber der normalsterbliche Autofahrerkunde, der draußen über die Straße läuft, der sagt halt, das ist ein Golf, weil hinten Golf draufsteht.
Ja.
Und nicht, weil die C-Säule ist.
Das ist ein sehr gutes Thema, aber da darf man nicht arrogant sein, auch als Designer nicht. Die Kunden, habe ich selber festgestellt in Kliniken, habe ich gelernt, haben oftmals das richtige Bauchgefühl. Mhm. Die können die Sachen nicht richtig beschreiben, aber das Bauchgefühl, das sie haben, das ist manchmal genau das Richtige. Die spüren das. Die Kunden spüren, wenn was nicht authentisch ist. Das spüren sie. Da darf man nicht sagen, ich bin der Designer, ich weiß es besser als du. Das darf man nicht. Sondern man muss das verstehen, was die da teilweise meinen. Mhm. Und man kann damit auch spielen, sag ich mal. Ne? Auch die Kunden abholen. Ne? Ein Kofferraum zum Beispiel, der kann von außen groß aussehen oder klein aussehen. Mhm. Egal, ob der innen drin groß oder klein ist. Niemand geht zum Händler und misst das aus mit dem Zollstock, ob der Kofferraum groß ist. Aber er spürt es von außen. Ja, er spürt es von außen. Und damit muss man bewusst spielen als Designer, finde ich. Und diese Dinge, die muss ich nachempfinden. Also ich muss analysieren, was meint der Kunde damit, wenn er das beschreibt und nicht richtig beschreiben kann. Das ist meine Aufgabe, das Richtige zu tun. Der Kunde muss das gar nicht beschreiben können, muss er gar nicht. Aber er spürt es trotzdem. Er spürt das, ob es richtig ist oder falsch. Mhm. Bin ich fest davon überzeugt.
Wir haben ja jahrelang die italienischen Designer bewundert.
Ja.
Jetzt gibt es deutsche Designer gefühlt überall auf der Welt.
Ja.
Von wem geht eigentlich gerade der Design-Lead aus?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich bin der Meinung, wir haben hier ein internationales Geschäft. Wir haben hier auch bei uns im Team viele Leute aus aller Welt. Wir haben viele Chinesen hier bei uns arbeiten. Wir haben Italiener für uns arbeiten. Wir sind zufällig in Deutschland. Wir reden eigentlich fast den ganzen Tag Englisch und mir gefällt das unheimlich gut. Wir sind ein internationales Team und wir arbeiten auch international für internationale Märkte. Also ich sehe das eher global. Und ich glaube, das hat viel mit Interesse zu tun, mit Offenheit, dass man sich andere Kulturen anschauen kann, was lernen kann. Und das macht einen stark. Ich glaube nicht so sehr die Nationalität, sondern eher, dass man versucht, das zu verstehen. Da gibt es viele Beispiele in China zum Beispiel.
Aber ist es dann ein Zufall, dass bei BYD der Designchef Wolfgang Egger von Audi kommt, Klaus Tsuria bei Changan,
richtig,
hier von VW, Peter Schreier lange Jahre, Hyundai Kia. Das kann ja kein Zufall sein, oder?
Ja, natürlich. Das das glaube ich, manchmal braucht man auch Galionsfiguren natürlich, ne? Also Leute, die einen gewissen Ruf haben, wo man sagen kann, das ist jetzt genau das, was wir hier erreichen wollen, ne? Und das erreichen die dann auch mit so Mitarbeitern dann, die, oder mit den Designleitern dann, die dann da kommen. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass egal wo jemand herkommt, egal welche Hintergrund, ne, das muss jedem eine Chance geben und mal schauen, was die Person beitragen kann. Wir haben zum Beispiel hier einen Kollegen, der ist Christian Lismana, der kommt aus Indonesien, der hat eine super interessante Geschichte hinter sich, der hat am Goethe-Institut Deutsch gelernt, wollte unbedingt in Deutschland Design studieren, hat er auch gemacht und hat viele ikonische VW-Designs gemacht in seiner Karriere. Na, also sehr deutsches Design, wenn man so will, weil er das immer toll fand und das hat er dann hier so durchgezogen. Ist immer noch ein Kollege von mir, ist wunderbar mit ihm zu arbeiten an den Projekten und der versteht Volkswagen besser als manche Deutsche und er kommt aus Indonesien. Ne? Also ist unglaublich, was für Talente man findet weltweit und da sollte man jedem eine Chance geben. Mhm. Das finde ich ganz wichtig.
Aber wenn wir jetzt schauen, dann sehen wir doch beispielsweise bei den chinesischen Autos, zumindest ist das vielleicht auch die deutsche Brille oder die europäische Brille, dass die sich schon irgendwie sehr ähnlich ausschauen, also sehr ähnlich sehen an vielen Stellen,
ja.
Aber von ganz vielen deutschen Designern gemacht werden. Oder von europäischen Designern zumindest mal. Mhm. Was ich mich da frage ist, wann kommt denn da echt der Backlash? Weil du sagst selber, ihr habt hier selber auch viele Leute, die irgendwie chinesische Heimat haben. Ab wann ist denn in deinen Augen China so weit, dass die ihre eigene Führungsriege in Sachen Design, in Sachen Sprache auch wirklich an den Mann bringen?
Also zum einen muss man mal sagen, dass chinesische Kultur und Kunst extrem alt ist. Ne? Die haben wirklich tolle, da gibt es ganz tolle Meisterwerke aus der Vergangenheit, die schon sehr alt sind und sehr hohes Niveau hatten, schon immer. Ne? Zu Zeiten, wo es hier eigentlich noch gar nichts gab, ne? Vor 2000 Jahren oder so. Und es hat sich immer über die Jahrhunderte weiterentwickelt. Und da gibt es ganz tolle Beispiele und für mich auch Dinge, die ich lernen kann in der chinesischen Kultur. Ne? Auch was Proportionen anbelangt. Da gibt es ein typisches Format zum Beispiel von einem Gemälde, von Landschaften, ne, die ganz breit und flach sind. Da haben wir uns auch von inspirieren lassen, Interieur-Details gemacht für zukünftige chinesische Produkte. Ne? Und da kann man immer was draus lernen und ich glaube, dass wir aus dem Westen das eher unterschätzen, dass wir immer sagen, wir haben die beste Kultur und die anderen sind nicht so gut wie wir. Ne? Und ich glaube, dass man da mal die Augen aufmachen muss und schauen muss, was es da gibt. Und ich glaube, diese Autodesign-Kultur ist eine westliche, ist geboren worden, sag ich mal, auch in Amerika natürlich, von Harley Earl und so weiter. Das sind ja Leute, die da viel gemacht haben, um das zu etablieren, ne, das Geschäft. Aber auch die Gestaltung aus dem Bauhaus, das war ja eine richtige Gestaltungsschule in Deutschland, in Europa. Das war schon, sag ich mal, die Geburtsstunde. In England gab es ja auch das Macintosh, es gab immer, sag ich mal, so Gestaltungsschulen um die Welt rum, aber speziell hier in Europa, wenn man die Verbindung sucht zwischen Industrie und Kunst, das ist ja Design eigentlich, dann sind wir in Europa schon stark und haben viel entwickelt hier. Aber trotzdem müssen wir mal auch die Augenklappen oder die Scheuklappen ein bisschen breiter machen und schauen, was es in China gibt. Und ich glaube, dass wir da viel lernen können. Und jetzt haben wir hier viele Gestalter bei uns hier, oder Designer, die aus China kommen und ihren Beitrag geleistet haben. Der IDCO zum Beispiel, da hatten wir eine Leuchtendesignerin, die eine ganz tolle Animation gemacht hat für den chinesischen Markt. Das war toll. Ne? Das war schön, dass wir so ein internationales Team sind und dann das dann besser verstehen. Mhm. Ja.
Kommt die Inspiration dann eher fürs Interieurdesign oder fürs Exterieur oder ist da gar kein Unterschied?
Doch, für beides. Kann überall herkommen. Also eine Inspiration kann überall herkommen.
Aber Chinesen, denke ich immer, haben ja schon einen spezifischen, auch etwas anderen Geschmack, als wir, was die Interieurgestaltung angeht.
Ja und nein, würde ich sagen. Okay. Also da entwickelt sich gerade unheimlich viel in dem Geschmack. Und also ich habe es vielleicht ich muss ein bisschen ausbüchsen, um eine richtige Antwort zu geben. Mhm. Und zwar, es gibt ein chinesisches Instagram, ja, das heißt Red Note. Das habe ich auf meinem Telefon, ne? Und ich schaue da immer mir Kommentare an. Die kann man übersetzen in der App und da kann man wirklich lesen, was sie darüber denken. Und das ist total spannend, was man da erfährt. Manche Meinungen sind genau gleich, manche sind sehr spezifisch chinesisch und das ist wirklich interessant. Man findet wirklich gleiche Geschmäcker, gleiche Empfindungen und auch sehr unterschiedliche. Mhm. Das ist wirklich interessant. Ne? Und das kann ich nur empfehlen, das mal zu machen.
Mhm. Aber wenn, ja. wenn du das so ansprichst und sagst, es gibt noch unterschiedliche Geschmäcker, es vermischt sich irgendwie mehr, ist das dann doch wieder der Weg, dass wir so eine Art Weltauto kriegen müssen, wollen?
Sollten? Ja, also ja und nein, sage ich auch mal. Also es gibt so einen Trend zum globalen Weltdesign, gibt es schon. Mhm. Aber ich bin der Meinung, wir müssen auch ein bisschen, sagen wir, unseren Ursprung fördern. Ja, also die Autos dann mit unseren, ich habe ja schon von Grundwerten gesprochen. Und unsere Grundwerte bei Volkswagen sind natürlich typisch niedersächsisch, wenn ich so will. Ja, das hat was davon. Und ich will beschreiben, warum. Wenn ich über Stabilität rede und Sympathie, das hat was mit Vertrauen zu tun. Mhm. Und in Norddeutschland hatte man immer Winter und Sommer. Das heißt, man musste immer vorsorgen. Schon seit Tausenden von Jahren musste man vorsorgen. Ja, das heißt, ich muss Vertrauen haben zu anderen Leuten. Mhm. Und ich muss vorsorgen. Ich muss Stabilität lernen. Ich muss mich um morgen kümmern. Ja, und das ist das, dieser Geist, ne, der da drin steckt, der aus dem Anbau von Pflanzen kommt, ne? Den kann man, glaube ich, also ich spüre das so, ich empfinde das so, dass wir den immer noch hier haben, ja, dass man also sich gegenseitig vertrauen muss und dass man eben schon Stabilität als Wert hat aus diesem kulturellen Hintergrund. Ja, das hat man in manchen Gegenden am Äquator nicht so sehr, weil einem ständig die Früchte in den Mund fallen. Ne? Aber das war ja im Norden, ne? Also in der nördlichen Hemisphäre, sag ich mal, was anderes. Da musste ich vorsorgen, ja. Da musste ich mich kümmern um Stabilität.
Ja, ja, verstehe ich.
Und das ist ja ein Wert. Das ist ein Wert, für den wir stehen, schon seit, weiß ich nicht, seitdem der Käfer da ist. Der stand ja auch immer für, der läuft und läuft und
ich,
läuft.
Okay,
ne?
war ich gerade auch gedanklich so.
Genau. Genau, hat man sofort im Kopf. Ja. Und das ist eigentlich was Niedersächsisches.
Ich kann das voll nachempfinden, wenn man den Tag
hier... Du als auch Niedersächsin.
Ich bin auch Niedersächsin. aber auch wenn man hier heute den Tag auf dem Werksgelände verbringt und den Menschen zuhört, dann passt das 1:1, finde ich. Was dann aber nicht mehr passt, ist, wenn VW keine Einstiegsautos mehr hat.
Ja, richtig, genau. Da müssen wir was dran tun. Das ist natürlich auch ein spezielles Volkswagen-Problem. Wir wollen es dann immer ganz ordentlich machen und sehr stabil und das kostet dann natürlich was und dann wird es immer schwierig für den Einsteiger, weil da muss man auf Dinge verzichten. Da muss man ganz bewusst gestalten auch, sodass man es schafft, sag ich mal, ein Auto für 20.000 Euro zu gestalten, wie beim ID.1. Und da haben wir gesagt, wenn wir jetzt hier diese Aufgabe haben, dann lass uns doch das Problem zu was Gutem machen. Und das haben wir da gemacht. Wir haben ein ganz cleanes Design gemacht. Wir haben gesagt, lass uns die ganzen Anbauteile aus Plastik an so einer Karosserie alle weglassen. Also ein Cladding um die Radläufe, beplankte Schweller, beplankte Türenden oder was auch immer. Ne? Was man heute sieht, irgendwelche Bildschirme auf der Haube mit irgendwelchen Grafiken, Aufkleber oder alles, was es da gibt. Haben wir gesagt, das lassen wir alles mal weg und machen ein ganz cleanes Auto. Da ist nur, sag ich mal, die Stahlblechkarosse und das Simpelste, was wir uns vorstellen können, einteilige Stoßfänger vorne und hinten, alles einteilig, damit wir nicht nur ein günstiges Ergebnis haben, was man gut und einfach herstellen kann, sondern auch was Schönes. Ja, also was ästhetisch ist, dass man aus dem Wenigen eine Ästhetik macht. Ne? Das finde ich, ist jetzt unsere Aufgabe hier oder das könnte ein Ansatz sein, wie wir es schaffen können, sag ich mal, Qualität zu liefern, gutes Auto, aber eins, was sich jeder leisten kann, im Einstieg, also unter 20.000 Euro.
Aber wieso habt ihr das verloren? Ich meine, wenn ich da zurückdenke, dann gibt es einen VW Lupo.
Ja.
Ich bin kürzlich den alten Fiat Panda gefahren und dachte, wie geil einfach ist eigentlich dieses Auto. Ja. Das ist ja also im Prinzip zusammen.
Ja.
Ich glaube, es ist nicht mal geschweißt gefühlt, es ist ja maximal genietet. irgendwie Wellblech und fertig ist. Also richtig. Es ist ja wirklich unfassbar simpel.
Ja.
Aber es ist total zufriedenstellend. Ein Lupo auch lange gefahren. Ja. Großartig. Also, VW Up, großartig.
Ja, zum originalen Panda zum Beispiel, ne? Der ist so einfach und da steckt aber ganz viele Ideen und Gedanken stecken da drin und eine Philosophie. Und der Giugiaro, der da damals dran gearbeitet hat, der hat ja diese runden Elemente in der Schalttafel. Also,
wenn man auch wieder sieht in dem Remake letztendlich.
Ganz genau, das war ja eine Hängematte, das war ja die Idee. Im Interieur, im Sitz auch, das war ja alles gemacht wie eine Hängematte, die ganze Schalttafel. Ja. Und da sind tolle Ideen drin, um das so einfach zu machen. Das hat ja einen ganz tollen Charakter, ne? Ein 2CV damals wurde auch so gestaltet, den bin ich ja nicht zufällig gefahren, sondern mit voller Absicht. Wenn jemand so ein Auto gefahren ist, dann wollte er unkonventionell, französisch, weltoffen wirken. Ne? So wollte man wirken auch. Heute gibt es das ja nicht mehr, aber als 2CV-Fahrer, da hatte man was ausstrahlen wollen. Ne? Und, und da hat man, das war keine kleine Variante von einem großen Auto, sondern es hat einen eigenen Charakter. Und genau das haben wir gejagt hier beim ID.1. Wir wollten dem eigenen Charakter geben. Keinen kleinen ID.2, das wäre ein Fehler gewesen, sondern der hat einen eigenen Charakter. Ja, und das macht ihn aus.
Und wieso habt ihr aber jetzt gerade, warum ist da jetzt im Moment gerade diese Lücke da?
Ja, die Lücke füllen wir jetzt. Das zeigen wir ja schon, welche Ideen wir dazu haben. Und der ID.1 ist so ein super Lückenfüller in meinen Augen, weil der genau das macht, wovon ich gerade gesprochen habe. Ne? Und jetzt müssen wir uns leider noch ein bisschen gedulden, bis er in Serie ist. Aber das ist, was gefehlt hat. Und er gibt, finde ich, auch viele Antworten in der Welt mit ganz vielen Fragezeichen. Ne?
Das sind Antworten für uns hier in Europa, richtig? Das ist ja dann keine.
Ja.
In China geht es euch ja gerade auch nicht ganz so brillant, richtig, wie schon mal war.
Da brauchen wir andere Antworten.
Aber das, ich wollte gerade sagen, das kleine Auto ist dann eine Antwort für zu Hause.
Richtig, ganz genau. Das ist eine Antwort für Europa, auf jeden Fall. Ist auch extrem gut gefeedbackt worden in China. Da hat man das auch gemocht, aber das war eine Antwort für Europa. Und für China, wenn wir jetzt mal diesen Schritt machen, ne, da haben wir ja jetzt auch einen Showcar gemacht. Das war der ID Aura, wo wir dachten, naja, das ist ein Stufenheckauto, das werden viele Leute konservativ finden und so weiter. Mhm. Aber der ist im Medienfeedback als allerbestes weggekommen von der ganzen Messe. Es hat uns total überrascht, dass so ein Dreibox-Auto, so ein klassisches, also sagen wir mal, Nachfolger von dem Bora oder Jetta, den wir schon in den frühen 80ern in China gebaut haben, dass der so populär sein kann und dass der so auf so ein positives Feedback kommt. Mhm. Das hätte ich nie gedacht.
Ihr haut,
das ist eine Überraschung.
Ihr haut ja salopp gesprochen gerade ein Auto nach dem anderen raus. Man hat ja fast Mühe, den Überblick zu behalten, was alleine bei der Marke VW alles so Neues kommt.
Ja.
Wenn wir dann mal über die Art, wie Design heutzutage entsteht, sprechen, braucht es da unbedingt KI oder geht es ohne oder braucht es einen anderen Designer als denn vor 30 Jahren?
Das ist eine super Frage, weil KI ist ein super Werkzeug in meinen Augen, aber es ist nur ein Werkzeug. Also es ist wie ein Hammer, den ich habe, um aufs Blech zu hauen. Ja, das ist, genauso sehe ich die KI auch. So nutzen wir sie auch. Ne? Also man kann zum Beispiel, wenn man die Daten hat von dem Interieur, wenn man ein gescanntes Stück Holz hat oder ein gescanntes Stück Stoff, dann kann man die KI da locker eine Visualisierung machen lassen. Ne? Mhm. Also das kann man wirklich tatsächlich hinbekommen und schaffen, die KI so einzusetzen, dass sie für mich total viel Sinn macht. Ne? Ich kann aus einer einfachen Kugelschreiberskizze macht mir die KI ein super Rendering, das fotoähnlich ist. Mhm. Also wir haben, das ist ganz witzig, das ist eine kleine Anekdote, wir haben von dem ID.1 mal eine Skizze rausgegeben, so eine Teaser-Skizze, bevor wir das Auto gezeigt haben. Und in China, ich habe ja schon erzählt, ich habe ja Red Note, also das chinesische Instagram, da haben die Leute sofort mit einer KI aus der Skizze ein fertiges Auto gemacht. Da gab es also Bilder vom fertigen ID.1, die ziemlich gut getroffen haben, weil die mit einer KI das fertige Auto gemacht haben. Es ist, das glaubst du nicht, was da los ist inzwischen in der Welt. Und wir werden ja dumm, wenn wir diese Werkzeuge nicht nutzen würden. Also wir müssen die nutzen. Und wir haben ein gewisses Prinzip entwickelt für China, indem wir, das nennen wir Slider-Modell, da sagen wir, wir haben Eigenschaften beschrieben für ein Design. Das ist zum Beispiel dynamisch und sturdy, also dynamic und sturdy, also statisch oder dynamisch. Ne? Das ist ein Gegenteil. Und jetzt kann ich sagen, in Europa bin ich in der Mitte und jetzt schieben wir mal in China den Slider hin und her und gucken, wo wir hinwollen. Also soll es eher statisch werden oder dynamisch? Und wenn ich das durchspiele, sag mal für 15 oder 20 Eigenschaften, dann könnten das meine Prompt sein für eine KI. Mhm. Dann weiß ich also sofort über eine KI, was ich tun muss. Aber ich muss diese Prompts haben. Ich muss mir klar darüber sein, welchen Charakter soll dann mein Produkt haben. Und wenn ich diese Gedanken alle nicht habe, kann mir die KI auch nicht helfen. Mhm. Ja, ich brauche schon ein klares Bild von meiner Strategie, ein klares Bild von meinen Werten, von dem Sinn und Zweck meiner Marke. Ja, warum bin ich überhaupt da? Was für eine Rolle habe ich im Markt?
Du bist ja nun auch schon viele Jahre im Geschäft und du arbeitest ja auch an der Schnittstelle, wo du Designlegenden von früher auch noch gut gekannt hast. Hartmut Warkus, unterstelle ich mal.
Genau.
Bruno Sacco vielleicht, Patrick Lecoumant damals bei Renault. Und ich habe jetzt gesehen, Walter de Silva war da.
Richtig.
Wie würden diese Menschen in der Welt heute leben oder auch nicht leben können?
Ja, also das würde ich mich manchmal auch fragen, weil, schön. Weil allein wenn ich das vergleiche, wie viele Produkte wir heute haben, ne, wie groß das Portfolio ist im Vergleich zu noch 10 Jahren oder im Vergleich zu 20 Jahren, ne, da waren so Portfoliogrößen, da gab es 3-4 Baureihen, ne? Und inzwischen haben wir bei Volkswagen, haben wir, ich glaube, aktuell 48 Modellreihen. Ja, also global, das muss man sich mal vorstellen, ne? Und ich glaube, da hätte der eine oder andere Designleiter ein Problem, inzwischen so viel Output zu haben. Also wir haben brutal viel Output, will ich sagen. Wir kommen mit viel geringeren Budgets aus inzwischen. Also wir haben nur noch einen Bruchteil, wir haben es mal vor kurzem ausgerechnet, noch vor 10 Jahren haben wir 5-mal mehr Budget gehabt, um Auto zu entwickeln. Wahnsinn. Also das ist das, was wir durch die neuen Technologien, die wir jetzt haben, auch reingeholt haben. Das heißt, wir entwickeln ein Auto nur noch, sag ich mal, in Daten, fräsen das aber mit einer Fräse natürlich, aber in 1:1 auch, damit man das sieht, die Flächen sehen kann und so weiter. Aber trotzdem, die Prozesse sind so schlank und so effizient geworden, dass wir nur noch ein Viertel oder ein Fünftel von den Budgets brauchen, die man noch vor 10 Jahren gebraucht hat. Also da haben wir einen riesen Hub gemacht und ich glaube, es hat jede Marke. Ne? Und das sind die Technologien, über die wir gerade auch geredet haben. Und die KI hilft natürlich, nochmal einen Hub zu machen. Und da sind wir gerade dran und dabei und da werden wir noch effizienter. Ne? Und so wird sich das weiterentwickeln.
Der frühere Mercedes-Designchef Peter Pfeiffer hat mal zu mir gesagt, Design ist immer so gut, wie der Vorstand es zulässt.
Da ist auch was dran. Da ist natürlich auch was dran. Ne? Da haben wir natürlich einen besonderen Trick entwickelt. Das sind unsere
Vorstand ablenken bei der Entscheidung.
Nein, gar nicht so sehr. Nee, wir machen ein so, Alignment heißt das ja auf Denglisch. Ne? Aber das ist also in der Weise, wie wir uns über die Strategie abstimmen. Ja, das heißt, wir nehmen uns das Unternehmensziel vor, sagen, was steht da überhaupt drin, analysieren das, machen daraus Designwerte und gestalten danach. Und wenn ich jetzt so gestalte, genau danach gestalte und das ihm erzähle, dann ist er natürlich damit einverstanden. Weil wenn ich ihm sage, dass wenn dir das nicht gefällt, musst du deine Unternehmensstrategie ändern.
Das klingt höchst manipulativ.
Das heißt, also ist es nicht mehr so, dass ein Vorstandschef, in diesem Fall Oliver Blume, reinkäme und sagt, durchgezogene Leuchtenbänder gefallen mir nicht, ändern.
Ja, dann muss ich erklären, durchgezogene Leuchten kommen aus den und den Gründen. Mache ich das? Das muss ich dann immer auch vernünftig ableiten. Wenn ich das kann, dann passt es auch. Dann kann ich auch jeden damit überzeugen. Da bin ich fest also davon.
Aber so ein royales, das will ich nicht, ist dann...
Naja, es ist, ich meine, das hat man natürlich schon ab und zu, ne? Das hat man auch. Das darauf trifft man öfter.
So offen sind wir heute.
Aber sag mal, je analytischer ich mein Design ableite von einem Unternehmensziel, desto eher passt es zu einer Meinung von den CEOs, die da sind.
Verstehe.
Ne? Und das versuche ich immer, diese Kette versuche ich immer aufzubauen und abzubilden, damit das ganz klar ist, das Bild. Und damit eben mir dann nicht irgendjemand im Weg rumsteht. Ich habe ja nicht nur einen CEO als Stakeholder, ich habe ja eine Stakeholder-Landschaft. Ja, ich kann ja 100 Leute aufzählen, die meine Arbeit beeinflussen, ne, um mich rum. Das heißt, ich muss da ein ganz klares Bild, speziell bei Volkswagen, ein ganz klares Bild zeichnen, eine ganz klare Strategie haben und ganz klares Wertegerüst, nach dem ich handle und immer das ableiten von unserem Unternehmensziel. Und wenn ich das ganz klipp und klar habe, dann habe ich da auch kein Problem mit.
Hast du dann
Dem Alignment der anderen Stakeholder.
Genau, aber hast du dann auch den Bedarf, also das hatten wir mit Kurt Bayer, der mittlerweile Leiter der Hochschule in Pforzheim ist, was Design angeht, besprochen, dass er sagt, deswegen, also gerade wie du es beschreibst, ist heute auch umso wichtiger, weil es nicht mehr nur um diesen Geschmack und das Empfinden geht, dass die Designer auch wirklich das Handwerk können, dass die noch tapen können und sowas.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, ihr habt ein Designmodell, dann wird es gefräst, dann ist es da.
Ja.
Aber müssen deine Mannen und Frauen das können noch alles? Dieses klassische Handwerksding, ich erinnere mich auch an den ersten Termin, das hast du dann erstmal kurz noch ein Auto gezeichnet, mir fällt dann immer die Kinnlade runter, wenn mal jemand geschwind ein Auto so auf eine Serviette kritzelt und das dann großartig ausschaut.
Ja.
Müssen die das noch können oder ist es heute mehr dann ein Prompt, den man gut texten muss?
Das ändert sich konstant. Und ich will das mal ganz kurz beschreiben. Ist ganz komplex, aber ich beschreibe es mal ganz einfach. In den 50er Jahren sind wunderschöne Autos entstanden, Ferrari 250 GTO. Und die haben, damals waren das keine Designer, sondern Karosseriebauingenieure. Die haben alle 100 mm einen Schnitt aufgemalt auf ein Stück Papier. Und zwar von oben, von unten, von der Seite. Haben es ganz genau aufgemalt und sind geistig ganz tief eingetaucht in diese Zeichnung. Ganz tief. Die hatten in ihrer Vorstellungskraft alles vor ihrem Kopf, wie das Auto aussehen sollte. Und das war, da sind geniale Autos dabei rausgekommen mit dieser Arbeitsweise. So, jetzt gehen wir, jetzt spulen wir vor, jetzt gehen wir in die 80er. Da hat man getaped und hat Clay-Modelle gemacht, entwickelt am Clay. Alles gut, 1:1, alles super. Jetzt spule ich nochmal vor in die heutige Zeit. Jetzt kommen die Leute aus der Schule, modellieren in Daten ihre eigenen Dinge. Mhm. Also ihr Designvorschläge modellieren sie selber, dann animieren die das, da läuft ein Film ab, wo ich mir denke, was ist denn hier los? Ne? Also es ist genial, was da inzwischen die Leute drauf haben, die aus den Schulen kommen, wie die ausgebildet sind. Ich war vor kurzem in Pforzheim, da sind 10 Printer und 20 Fräsanlagen und wir haben damals mit Clay rumgemanscht. Ne? Also da kann ich von keinem mehr verlangen, bitte mach ein Tape oder manch mit Clay rum. Ne, die Leute, die heute das machen, die haben so einen engen Bezug zu der Form und zu dem, was die da tun, das finde ich sogar faszinierend. Ich finde das toll. Die haben so viele tolle Werkzeuge, die inzwischen, und jetzt kommt noch was, das kriege ich ja auf den Laptop inzwischen. Ne? Ich kann Blender zum Beispiel mir umsonst runterladen auf meinen Laptop, der keine 1.000 Euro gekostet hat, und ich kann die wundervollsten Sachen kreieren, animieren, losschicken in die ganze Welt. Also was für Möglichkeiten gibt es heute? Sensationell, da will ich keinen mehr dazu zwingen, Tape zu machen und mit Clay rumzukneten.
Hat dir das Spaß gemacht?
Wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich finde auch alle Phasen toll in der Geschichte, die ich gerade beschrieben habe. Die Phase der italienischen Karosserieschneider, wo die noch wirklich alle 100 mm so einen Schnitt gemacht haben. Das finde ich fantastisch, faszinierend, wie die gearbeitet haben. Dann natürlich die 80er, da bin ich ja selber ein Kind, ne? Also da bin ich ja selber 80er, 90er, sagen wir so, ne? Da habe ich ja selber Autodesign gelernt. Das kann ich ganz gut. Ich liebe das. Aber die neue Form, die finde ich so faszinierend und so toll. Und die jungen Leute, die kommen hierher, die machen Filme, wo mir die Kinnlade runterfällt. Und wie kann ich das verneinen oder sagen, das ist falsch? Nein, das ist genau das, was wir hier brauchen und richtig finden. Ne? Und da freue ich mich total drüber. Wir haben eben über die KI geredet, das ist wie ein Hammer. Das ist jeden neuen Hammer, den ich auf den Tisch kriege, den will ich nutzen. Ist doch klar.
Du hast ja vorhin auch, wir haben über Markenwerte gesprochen, wie man Design ableiten kann und all das, was damit zusammenhängt. Wie sehr fühlst du dich am Ende des Tages, wenn du nach Hause fährst, ganz alleine dafür verantwortlich, dass du das Design eines ID1 oder eines ID2s gemacht hast und maßgeblich damit entscheiden könntest, ob es VW gut geht oder nicht?
Ja, also das darf man sich, ich sage ja mal, man muss sich das bewusst machen, dass wir eine Verantwortung haben, aber auf der anderen Seite darf man sich das auch nicht allzu sehr bewusst machen. Wenn man das machen würde, würde man durchdrehen. Ne? Man muss wirklich, sagen, ich mache hier eine gute Arbeit, wir sind alle bescheiden, wir sind keine Rockstars, wir machen gute Arbeit, wir wollen das so gut wie es geht, das Beste machen, aber man muss immer naiv und bescheiden bleiben, finde ich. Also wie ein kleines Kind, das irgendwas zum ersten Mal macht. Das wird von uns so verlangt, dass wir immer weitergehen. Also das ist ganz wichtig. Aber das darf man sich auch nicht so auflasten. Mhm. Also das Gleiche zum Beispiel, wenn man eine Rede hält vor 1.000 Leuten, ne, da suche ich mir 5 Leute aus und dann halte ich die Rede vor diesen 5 Leuten und gucke die 1.000 Leute gar nicht an. Ich gucke immer nur in die Augen von den 5 Leuten. Und wenn ich das mache, dann habe ich kein Problem, vor 1.000 Leuten zu reden. Und genauso mache ich hier Design. Also wir machen das hier, wir haben Spaß, wir haben Freude, wir stellen das gerne vor, wir machen das, wir denken darüber nach, was ist das Richtige für VW. Und das machen wir dann einfach. Und oftmals fällt genau das auf fruchtbarem Boden. Ne? Und so muss man das machen. Wenn man jetzt sagt, um Gottes Willen, da fallen jeden Tag hier in Wolfsburg 3.000 Autos vom Band, da wirst du ja irre, wenn man sich das zu sehr, sag ich mal, vorhält immer. Ne? Das darf man gar nicht.
Aber das find ich krass, weil gerade wenn ich mir überlege, dass wir sehen, dass bei euch jetzt richtig, richtig viele Modelle kommen.
Ja.
Und du sagst vorhin, dass diese alten Designchefs von früher das da vielleicht auch irgendwie einen Struggle mit gehabt hätten. Jetzt hast du mit Tools wie KI, dass du sagst, du kannst hier einen Blender mal geschwind auf irgendeinem Rechner die verrücktesten Sachen machen, kommt man da nicht auch gleichzeitig in so einen Modus, dass man ganz arg viel macht, auch dann zu viel und am Ende muss der aber immer irgendwie in Blech oder Plastik gegossen werden, dass man auch keinen Schlusspunkt mehr findet, weil das war das, was ich immer von Design verstanden hatte, ist, auch diesen Wunsch und diesen Willen zur Perfektion, das Iterative, aber das fällt ja dann, also ich gehe ja nicht mehr iterativer, sondern ich gehe ja wie so eine Weggabelung in alle Richtungen dann gleichzeitig
Das ist
vor.
Ein ganz super Punkt, weil wir haben, wir haben einen Prozess mit Meilensteinen. Und wenn wir am Anfang sind von dem Prozess, dann machen wir eine gute Analyse, ein schönes Briefing und dann legen wir aber los. Dann gibt es eine Explosion in Kreativität. Diese Wegverästelung, die machen wir dann erst. Wir schmeißen alle Scheuklappen weg und machen erstmal alles, was wir denken, was möglich ist. Das machen wir dann schon in einer gewissen Phase. Dann reduzieren wir, dann sagen wir, was ist denn das Erfolgreichste? Was passt am besten zum Briefing? Na, dann hast du noch 5 Sachen. Dann sagen wir, okay, jetzt lassen wir das mal reifen. Haben wir nur noch 3 Sachen, die super sind. Und dann müssen wir irgendwann an einem Tag von den 3 reduzieren auf 1, was das Allerbeste aus dem Prozess ist. Und wenn wir das haben, dann fokussieren wir uns darauf und machen dann einen Feinschliff. In dieser Phase darfst du aber nicht mehr spinnen. Wenn du in dieser Phase eine neue Idee hast, dann gehörst du dem Teufel. Ja, du musst nämlich Design Freeze machen. Da kommt dann der Einkauf, da werden Sachen gefräst, Werkzeuge gefräst, da werden Sporthallen große Werkzeuge. Ich habe das mal gesehen da im Werkzeugbau. Du glaubst nicht, du denkst, du bist in New York, wenn du durch die Reihen gehst. Ne? Da sind wirklich Berge von Werkzeugen, die da entstehen. Ne? Und dann darfst du keinen Quatsch mehr machen, sondern dann musst du dich fokussieren. Du musst es aber entlang des Prozesses machen. Ganz wichtig. Mhm. Rumspinnen darfst du, ja, aber am Anfang und am Ende bitte fokussier dich, damit du abliefern kannst. Das ist ganz wichtig. Und manche Designer, die ich kenne, können das nicht.
Was mich interessieren würde, warum gibt es bei keinem großen Automobilhersteller eine Frau als Designchefin?
Das ist auch eine gute Frage. Das ist ein Riesenthema. Wir arbeiten daran. Wir analysieren das. Wir fördern das. Wir brauchen das und wir wollen das. Ist aber brutal schwer. Ist so wie ein Maschinenbaustudium. Da sind auch ganz wenig Frauen, die das studieren. Es gibt manche Berufe.
Ist das so? Also wenn ich jetzt in Pforzheim an der Hochschule bin, sind viele Frauen. Ja. Also inzwischen oder nicht wenige zumindest.
Also in meinen Generationen war es noch so, dass wenig Frauen Autodesign studiert haben. Okay. Also es war selten. Ne? Das war schon selten. Aber ich sag mal so, wir haben hier auch Frauen bei uns in der Abteilung. Und die fördern wir, die haben wir auf dem Schirm und die entwickeln wir. Ne? Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir jetzt haben, die wir machen müssen. Und ja, ist aber so, du hast natürlich deine Mannschaft an Bord und musst dann die Leute fördern, die du da hast. Ne? Und das machen wir jetzt und wir kommen da auch vorwärts. Unsere, sag ich mal, wir messen auch die Anteile, die Frauenanteile und die verbessern sich über die Jahre. Ja, aber das jetzt eine Frau Designchefin geworden ist, hat es noch nicht gegeben. Aber daran muss man arbeiten. Also man muss an dem Team arbeiten, an den Anteilen arbeiten, man muss fördern, man muss entwickeln und dann schaffen wir das hoffentlich irgendwann.
Was ist da dein Gefühl? Woran liegt das?
Ja, ich habe das Gefühl, dass, ich habe ja gesagt, in jungen Jahren, ne, habe ich nicht Fußball gespielt, sondern Autos gemalt. Ja, weil ich es intrinsisch wirklich nichts anderes machen wollte. Ja. So, und jetzt ist das natürlich was ich auch fördern kann oder auch nicht fördern kann. Heutzutage sind die Rollen ja zum ersten Mal anders. Also ich gebe ja Jungs auch mal eine Puppe zum Spielen und ich gebe Mädchen mal auch ein Modellauto zum Spielen. Mhm. Also ich kann das sagen, ich habe 4 Töchter, ne? Und deshalb, ich habe viel mit denen gemacht, Autos gemalt, ich habe wirklich, auch aktuell noch, ja, ich liebe das auch, wir malen Autos zusammen, ich habe die zum Beispiel, ich habe ja einen alten Käfer, ne, von 1970 und ich bin früher mit den Älteren, bin ich immer zur Eisdiele gefahren mit dem Auto, also im Sommer. Oder wir sind zum Schwimmbad gefahren mit dem Auto, also Faltdach aufgemacht und dann eine schöne Sache im Sommer gemacht. Ne? So. Und manchmal hatte ich das, dass die Mädels dann gesagt haben, im Winter, Papa, wo ist eigentlich der Käfer? Ne? Weil die wollten unbedingt dieses Gefühl haben, ne? Sommer, Eisdiele, Schwimmbad. Ne? Und das habe ich immer mit dem Käfer gemacht. Und da habe ich, glaube ich, eine Menge Einfluss schon gehabt.
Also, so ein Nagel gesagt.
Genau, ich sag mal, ich hatte... Also niemand von denen hat gesagt, ich will daraus einen Beruf machen. Mhm. Ne? Von meinen Töchtern. Aber ich habe natürlich jeder...
Ach, was cool wäre, dieses Autodesign in dritter Generation. Ich glaube, das ist auch nicht so alltäglich.
Nee, das ist auch nicht so alltäglich, ja. Aber Ich habe es natürlich immer auch versucht, aber jeder hat ja sein eigenes. Jeder muss seine eigene Leidenschaft folgen. Ne? Und deshalb, ich habe auch niemanden gezwungen dazu, sagen wir mal so. Aber ich finde, als Vater von 4 Töchtern kann ich sagen, dass ich unbedingt Frauen fördern möchte. Ich will das hier auch in meiner Rolle tun und ich mache es auch. Und ich versuche, die Anteile zu verbessern. Ne?
Mhm. haben wir noch eine kleine, eine Sache würde ich tatsächlich noch gerne nochmal zurückgehen, weil mich das tatsächlich nicht loslässt mit dieser Vielfalt. Werden wir das häufiger sehen, weil man ja zu viele Möglichkeiten hat, wovon du gerade sprachst mit der Vielfalt und den Design Freezes. Wir haben jetzt aber ganz viele Bildschirme im Auto.
Ja.
Und alle sprechen vom Software-Defined Vehicle.
Richtig.
Und von Updates. Und wir sehen, dass es gefühlt nirgends klappt. Aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein Problem,
Es ist ein Problem.
Ja.
Aber der Designer, ist der nicht dann darauf erpicht zu sagen, ich mache jetzt ganz viele ständig irgendwelche Interiors, Grafiken, Screens, Bespielungen, Stuff.
Ja, also ich sehe viele Gefahren da drin, natürlich
ich
auch,
nämlich
wie
auch.
Du es beschreibst, ne? Aber ich sehe super viele Möglichkeiten. Also wir haben das beim ID2, haben wir im Showcar schon unsere Vintage Modes gezeigt, wo wir dann verschiedene Jahrzehnte der Autoentwicklung darstellen können und die Leute lieben das, ich verspreche euch, das wird fantastisch. Und da gibt es ganz andere Ideen. Ja, Vintage Modes im HMI, das heißt, dass man eine Tachografik aus den 80ern einschalten kann oder eine Kassette aus den 80ern spielt plötzlich im großen Bildschirm. Und ich habe das Gefühl der alten Tage, das ist ja mal für manche Leute, je nachdem, welche Generation man ist, fühlt man sich in seine Jugend versetzt oder man hat tolle Erinnerungen, kann man damit wecken an alte Zeiten. Da kann ich aber auch in die Zukunft damit gehen. Ich kann auch sagen, wenn jemand Taylor Swift toll findet, dann mache ich einen Taylor Swift Mode, ja, mit den Geräuschen für den Blinkern aus dem letzten Konzert oder so. Also solche Möglichkeiten, die habe ich heute.
Okay.
Und auch da sehe ich das eher als Werkzeug und als Chance und nicht als Risiko. Das ist mir ganz wichtig. Ne? Wir haben manchmal hier so ein Risikoradar und ich sage immer, wo ist unser Chancenradar? Also man kann aus allem auch was machen, finde ich. Und das haben wir sind verdammt dazu, das zu tun.
Zum Erfolg, verdammt.
Nee, aber auch zur Kreativität. Ne? Dass man wirklich die neuen Tools und Werkzeuge nutzt. Auch so ein SDV-Auto ist ja toll. Mhm. Ja, also wenn ich Foo Fighters mag, dann kann ich den Blinker machen nach irgendeinem Foo Fighter-Riff oder so. Kann ich dann, oder ich habe einen Lieblingsschlagzeuger.
Jetzt hast du mich gerade.
Ich mag klassische, zum Beispiel stell dir das vor, wie sympathisch wäre ein Auto, was deine Lieblingsmusik verwandelt in einen Soundteppich. Ja, also wo du dann die Geräusche, die so ein Auto ja mal hat, auch sogar Warngeräusche aus irgendeinem Movie, aus einem Horror-Movie oder so. Ja. Stell dir vor, dass du könntest
rückwärts fahren und dann kommt irgendwie so
genau.
und alles genau. Ist so.
Genau so.
Angst, ja?
Ja, also du kannst wirklich da tolle, kreative Sachen draus machen.
Ja.
Und dazu sind wir verdammt. Das will ich auch. Also da kann man so tolle Sachen machen. Verspreche ich euch in der Zukunft, die wird toll. Und wenn die Leute sagen, oh, Elektroautos ist langweilig, bringt mir nichts. Und ich verspreche euch, das wird sogar fantastisch.
Was fährst du aktuell? Das muss ich noch fragen.
Ich fahre gerade ein GTE. Ich wollte die Technologie mal ausprobieren. Wir haben da jetzt
welchen 100, GTE?
Also ein Golf. Das stimmt, wir haben mehrere. Nee, wir haben einen Golf GTE und der hat 130 Kilometer elektrische Reichweite. Mhm. In meinem Fall, wie ich ein Auto nutze, kann ich damit 95% elektrisch Auto fahren. Mhm. Und wenn es mal wichtig und dringend ist, dann kann ich trotzdem irgendwo schnell hinfahren. Und das wollte ich unbedingt mal ausprobieren und ich bin total begeistert gerade davon, weil ich wirklich damit sehr weit fahren kann elektrisch. Also das finde ich toll. So, das ist mein Alltagsauto.
Okay. Dann, Birgit guckt schon. Wir kommen zum Schluss des Move-Podcasts und am Ende gibt es immer noch die kurzen AW-Fragen. Ich habe mir nochmal angehört, was du letztes Mal sagtest, deswegen bin ich gespannt, was du diesmal sagst.
Okay.
Bist du der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Oh, ja, ich bin natürlich.
Jetzt, wo du vom Kassettenradio gerade eben sprachst.
Ja, ich weiß, Nee, ich bin von der CD natürlich auch weg. Inzwischen wird gestreamt. Es ist so ein bisschen schade, weil manche Dinge ja so speziell sind, dass man die dann doch nicht streamen kann. Ne? Das ist, und man hat immer weniger die CD-Infrastruktur, sag ich mal. Die,
in der Tat,
die ist ja verschwunden inzwischen. Oder auch
bei euch übrigens.
Ja, richtig. Genau, die ist. Genau, und von daher muss ich da auch mit der Zeit gehen. Mache ich auch ganz gerne, entdeckt man auch neue Sachen dabei. Also es hat sich ein bisschen gewandelt bei mir.
Okay. Ferrari oder Tesla?
Ach.
Und das ist ein Entweder-Oder-Spiel übrigens.
Okay, jetzt bin ich gerade bei Ferrari.
Okay. Apple oder Google?
Ja, ist gemischt bei mir. Jetzt habe ich gerade so ein Ding von Apple in der Hand. Ja, Apple.
Okay. Läuft in der Stadt oder alles Bauernhaus auf dem Land?
Oh, da will ich mich gar nicht so festlegen, aber ich fühle mich manchmal sehr frei auch im Bauernhaus auf dem Land. Ja.
Okay. Auto oder Fahrrad?
Auto. Auto.
Im Auto vorne oder hinten?
Vorne.
Okay. Sagen deine Töchter, dass du ein guter Fahrer bist? Auch außerhalb des Käfers?
Ich würde sagen, ja.
Okay.
Ich würde sagen, ja.
In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Acceptor?
Nee, Acceptor. Ja. Okay. Ja. Also bin gar kein Aluhut. Überhaupt nicht. Gar nicht.
Also angstfrei. Ist gut.
Angstfrei, ist gut, ja. Ist gut. Ist eher wie bei den Lemmingen, ja. Das ist so viel unterwegs, so viel Traffic und sonst was.
Fliegen, Fischen oder Motorradfahren?
Motorradfahren.
Aber du fährst noch?
Fahr noch, ja. Ich fahre noch selten. Leider selten. Aber ich fahre immer noch. Ja, in Indien habe ich ja schon mal erzählt.
Genau.
Ganz toll. Indien Scout, genau. Und dann war ich ja in England in der Zwischenzeit. Und da habe ich mir tatsächlich noch mal eine Ducati Scrambler mitgenommen.
Was man in England auch macht, im Land von Triumph, klar.
Nee, also ja. Da, das war, genau, Triumph hat auch, ja, war ich hart dran. Also wäre fast auch eine Triumph gewesen. Aber ich habe da in der Nähe von Wales gewohnt und da gibt es fantastische Straßen.
Ja, das ist aber England, super zum Motorradfahren, aber es ist auch
sensationell.
Tödlich.
Sensationell, ja, und wenn du um die Ecke kommst, ist ein Riesenschlagloch. Also von daher oder mit der Indien, das passt nicht, oder ein Traktor oder so. Also du musst da wirklich so eine Art Scrambler haben. Das macht total Sinn, meiner Meinung nach, in der Landschaft. Mhm. Und das ist so fantastisch. Du fährst nämlich da in Crewe, fährst du durch Wales zum Meer, isst eine Pizza, fährst zurück, das ist der schönste Tag. Also es macht totalen Spaß.
Ich habe immer Angst vor diesen Steinwänden um die Felder drumherum in England beim Motorradfahren. Ja,
das auch, ja. Ja. Gibt es viel Gefahr.
Ja. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Okay, ja. Das war entschieden.
Ja, aber sehr, sehr sogar. Ich bin auch ein großer Fan von George Lucas und seinem ersten Film, den er gemacht hat. Die Basis war dann später, wo der Lola T-70 drin vorkommt. Mhm. Der Film hat eine Nummer, ich habe die Nummer jetzt, THX, und dann kommt eine Nummer.
Ja, genau.
Das ist der
ja.
allererste Film vor Star Wars. Und da bin ich ein riesen Fan davon. Filmgeschichte und diese Szene, wo er mit dem Lola T-70 durch den Tunnel fährt. Also das ist sensationell. Super Szenen in dem Film.
Okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee, eindeutig.
Steak oder Falafel?
Ja, im Moment. Ich bin im Moment so ein bisschen auf Falafel-Trip, ehrlich gesagt. Weil ich komme gerade aus China und wie man da mit den Tieren teilweise umgeht. Also ich kriege so langsam, also ich bin gerade am Zweifeln. Okay.
Dann loggen wir mal Falafel ein.
Okay.
Patrick wird sich freuen. Nachteule oder Lerche?
Nee, lieber Lerche. Nee. Okay. Nachteule ist, nee, Lerche.
Echt? Ich dachte immer so, also, ja, ich stelle mir das hier in dunklen Designstudio.
Wird es Zeit, langsam dann, schlafen zu gehen.
Ja, okay. Mag auch an mir liegen.
Nee, im Moment absolut Lerche. Nee, ich liebe auch das Sonnenlicht. Also.
Okay, ja. Gut. Das war's schon. Andreas, okay. vielen Dank.
Super, ich sage danke.
Für all das.
Vielen Dank.
Ja, war ein tolles Gespräch. Ich habe es genossen.
Wir auch. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr noch eine Frage habt, dann schreibt uns gerne an podcast@move-magazin.de oder eben bei YouTube in die Kommentare unten rein. iTunes, Spotify und Co. Ihr wisst, wie es funktioniert. Sonst teilen, liken, nicht vergessen. Und wenn es noch Fragen gibt, wir leiten die an dich, an euch weiter. Und dann kriegen wir das bestimmt.
Genau, bestimmt.
Super. Alles klar, dann sage ich vielen Dank euch allen.
Super.
Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ciao.
Ciao.